Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge An der Trennung wachsen. Heute wachsen wir gemeinsam durch die Verbitterung, wenn Schmerz zur Last wird. Und Verbitterung ist eine emotionale Reaktion auf eine erlebte Ungerechtigkeit, auf einen großen Vertrauensbruch oder auf eine tiefe Kränkung. Und es ist ein Zustand, in dem man sich von negativen Ereignissen oder Erfahrungen so stark betroffen fühlt, dass man einen tiefen Groll entwickelt und es schwerfällt, diese Gefühle zu überwinden. Ich denke, wenn ich von verbitterten Menschen spreche, dann hast du vielleicht vor deinem inneren Auge direkt eine Person, wo du sagst, ja, die ist an ihrem Schicksal verbittert. Und Ungerechtigkeit erleben wir immer wieder, sei es am Arbeitsplatz, vielleicht durch eine ungerechtfertigte Kündigung, im Privatleben jetzt durch die Trennung oder auch in anderen Bereichen des Lebens, vielleicht wenn das Schicksal uns mit Krankheit gesegnet hat, in Anführungszeichen, oder halt im Bereich des Vertrauensbruchs. Erfahrungen von Vertrauensmissbrauch oder Betrug haben wir alle schon in irgendeiner Form erlebt. Gekränkt worden sind wir auch schon alle in irgendeiner Form. Situationen, in denen wir uns gedemütigt gefühlt haben, in denen wir uns abgewertet gefühlt haben, verletzt gefühlt haben oder halt in Form von Krankheiten, schwere Krankheiten oder lebensverändernde Unfälle können ebenfalls zur Verbitterung führen. Und Verbitterung ist ein so intensives, anhaltendes Gefühl von Groll, von Wut, von Enttäuschung, die einfach entsteht, wenn uns etwas zugefügt wird, durch Verrat, durch Untreue, durch Trennung, durch Verlust. Und dadurch entstehen halt tiefe Verletzungen. Und anders als bei der akuten Wut, wo es eine Phase ist, bleibt die Verbitterung oft lange bestehen und belastet vor allem unser Innenleben nachhaltig. Und verbitterte Menschen mit anzusehen oder auch die eigene Angst zu entwickeln, jetzt an dieser Trennung zu verbittern, es ist halt nicht schön, verbitterte Menschen zu sehen oder auch diese eigene Verbitterung zu spüren, dieses Zetern, das Meckern, die große Unzufriedenheit. Und auch, es wird auch oft beschrieben als eine innere Kälte und ein hartes Herz. Und ich habe zu der Recherche zu dieser Folge direkt diese beiden Opas aus der Muppet Show vor Augen gehabt, die dort über das Leben zetern, auf ihrem Balkon sitzen und sinnbildlich alles besser wissen und vor allem zu allem eine Meinung und ein Urteil haben und das vor allem nicht positiv. Und das, was dort als Comic rüberkommt, ist halt im wahren Leben einfach fürchterlich. Und die Psychologin Silke Brandt, Autorin des Buches Unbeschwert Leben in 10 Schritten entbittern, hat in einem Gastbeitrag zum Thema Verbittern das Bild vom kleinen Lord eingebracht. Wer den Weihnachtsfilm kennt, der kennt wahrscheinlich auch diesen Lord, der so steinhart ist, jegliche Freude am Leben verloren hat und auch ungerecht an anderen Menschen gegenüber wird. Und durch diesen kleinen Lord ist er wieder ganz weich und umgänglich geworden. Und wenn wir das Wort Verbitterung noch mal ein Stückchen weiter auseinandernehmen, dann ist es so ein Stück weit zerbrochen am Leben, gleich verbittert vom Leben, Fragezeichen. Und beides beschreibt erstmal denselben inneren Zustand, aber es hat trotzdem eine leicht unterschiedliche Färbung. Zerbrochen am Leben klingt nach einem tiefen, schmerzhaften Einschnitt, ist Ausdruck einer großen, vielleicht traumatischen Erfahrung, enthält aber etwas Tragisches, fast etwas Poetisches und lässt uns auch oft Raum für Mitgefühl entwickeln. Das Bild eines Menschen, der nicht mehr konnte, der sich aufgegeben hat oder der einfach vom Schicksal schwer erschüttert wurde. Hier liegt der Fokus auf der Tiefe der Erschütterung. Verbittert vom Leben ist nochmal, beschreibt eher das, was aus diesem Zerbrechen geworden ist. Es ist ein verhärteter, eingekapselter Schmerz, der nach außen wirkt. Oft verbunden mit Rückzug, mit Zynismus, mit einem starken emotionalen Panzer, die Menschen sind halt oft einfach auch nicht mehr erreichbar. Und das wiederum bringt weniger Mitgefühl von außen, eher wird Verbitterung abgewertet. Und der Fokus bei Verbitterung ist eher auf den langanhaltenden, eingekapselten Schmerz. Und beides gehört zusammen. Man wird nicht verbittert, wenn man nicht vorher zerbrochen ist. Und die Verbitterung ist wie ein Schutzpanzer, der diesen tiefen, ursprünglichen Schmerz, dem, was nämlich einmal so wichtig war, die Liebe, das Gesehenwerden oder das Vertrauen, einkapselt. Und Verbitterung ist eine Notwehrreaktion auf ein erlebtes Unrecht. Und was wir als Unrecht definieren, ist erstmal grundsätzlich völlig offen. Das, was ein Mensch subjektiv für sich als Unrecht oder ungerechtfertigt empfindet, ist seine subjektive Wahrnehmung der Situation. Und wenn es in die Verbitterung geht, dann hadern wir oft damit. Warum ist mir das passiert? Wir stellen uns sehr viele Warum-Fragen. Warum ich? Warum kann mein Gegenüber das nicht einsehen? Warum passiert mir das? Und ganz typische Gefühle bei Verbitterung sind Fassungslosigkeit, Enttäuschung, aber auch Wut und Hass. Dahinter liegt oft eine große Traurigkeit, ein Ohnmachtsgefühl, dem Schicksal ausgeliefert zu sein und auch eine tiefe Resignation dem Leben, den Männern oder den Frauen gegenüber. Und typisches Verhalten bei einer sehr offensichtlichen Verbitterung ist entweder eine hohe Aggressivität, wenn alles auf Rache ausgelegt ist oder man sehr zynisch und sarkastisch wird, oder eine sehr schmollende Reaktion, eingeschnappt sein oder auch das typische Erstarren, nur noch funktionieren und den Rest des Lebens einfach über sich ergehen lassen. Die Frage, wieder ein Tag weniger. Und warum passiert Verbitterung so häufig oder warum kann sie nach einer Trennung passieren? Naja, es ist erstmal das tiefe Grundvertrauen erschüttert nach sicherer Bindung, das, was für uns lange Zeit sicher gewesen ist. Und es ist erstmal völlig irrelevant, ob es gut war oder nicht, aber es war sicher. Es gab jemanden in unserem Leben. Dazu kommt oft, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen, im Stich gelassen fühlen und auch alte Wunden, unerfüllte Erwartungen können sich durch diese Trennung natürlich nochmal verstärken. Und wenn wir diese Gefühle nicht verarbeiten, integrieren, aussprechen, dann entsteht Verbitterung, weil dann die nicht durchfühlten Gefühle zu einer emotionalen Last werden. Und Verbitterung äußert sich dann, dass wir so oft über das ständige Grübeln, was uns widerfahren ist, über das Unrecht, dann das Gefühl vom Leben betrogen worden zu sein, von Beziehungen, von Männern, von Frauen einfach betrogen worden zu sein. Dadurch ergibt sich natürlich auch, sich selbst als Opfer zu erleben. Das wiederum löst eine innere Starre aus, aber auch eine Blockade für einen Neubeginn und auch für persönliches Wachstum über diese Situation hinauszuwachsen. Das äußert sich dann wieder in Rückzug, in einem großen Misstrauen, allem und jedem gegenüber und insbesondere auch gegenüber neuen Beziehungen, bis hin zu Rachefantasien, was man sich alles vorstellt, was dem Ex-Partner doch oder Ex-Partnerin bitte passiert, damit der eigene Frieden oder ein gerechter Ausgleich erfolgt, aber auch Versöhnungsfantasien, dass derjenige doch einsieht, wie wunderbar, wie toll wir gewesen sind, damit er zurückkommt und unseren Schmerz lindert. Und Verbitterung ist eine Abwehrreaktion. Sie schützt eigentlich unseren verletzten Kern, schützt uns vor weiteren Schmerzen, indem wir eine Wand von Verbitterung aus Wut und Groll aufrechterhalten. Gleichzeitig hindert aber genau diese Wand daran, alte Erlebnisse loszulassen und offen für Heilung zu werden. Diese Verbitterung wirkt wie ein emotionaler Schutzpanzer. Auf Dauer isoliert er aber und erstickt jegliche Lebensfreude. Und wie können wir Verbitterung transformieren? Ich gehe nachher auch noch mal intensiver darauf ein. Aber im ersten Schritt geht es erstmal darum, anzuerkennen, dass Verbitterung wahrscheinlich auf dem Weg der Trennungsverarbeitung eine natürliche Reaktion ist und auftauchen wird. Also nicht in die Selbstverurteilung zu gehen. Das heißt, sich selbst Mitgefühl zu schenken und auszusprechen, dass ich mich gerade so fühle, ohne es zu verdrängen. Selbstvorwürfe haben an dieser Stelle nichts zu suchen. Die eigenen Gefühle benennen und auch durchfühlen und die Verantwortung übernehmen. Nicht für das Unrecht, aber für den eigenen Heilungsweg. Und ich weiß, das ist eines der schwierigsten Dinge, diese Ungerechtigkeit, dass wir einen längeren Heilungsweg gehen dürfen, müssen für das, was uns von außen zugefügt wurde. Und das ist auch ein schwieriger Punkt, aber ich muss irgendwann für mich die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich will das jetzt hinter mir lassen, auch wenn es unfair ist, dass ich mich jetzt um Heilung kümmern muss für etwas, was ich mir so nie ausgesucht habe und vor allem schon gar nicht verdient habe. Unser gut gemeinter Ratschlag, lass doch einfach los, lass die Vergangenheit hinter dir. Denk doch nicht mehr so oft daran. Gerade das gelingt oft nicht, weil wir haben so viele innere Anteile, die dann in Konflikt geraten. Und das werde ich hier auch nochmal jetzt näher aufzeichnen. Loslassen klingt so leicht, aber es bedeutet emotional etwas ganz anderes als vergessen oder ignorieren. Viele Menschen wollen so gerne loslassen, aber merken auch gleichzeitig, irgendwas in mir hält fest. Und was ist denn dieses Irgendwas? Da ist zum einen der Gerechtigkeitsanteil. Wenn ich jetzt loslasse und wieder in Anführungszeichen ein fröhlicher Mensch in meinem Neubeginn gehe, dann sieht es vielleicht so aus, als wäre das, was mir passiert ist, okay gewesen. Und wenn ich loslasse, also aufhöre, innerlich zu kämpfen, zu hadern, zu klagen, dann fühlt sich das für diesen Gerechtigkeitsanteil so an, als würde ich sagen, naja gut, war halt so, schwamm drüber. Und damit würde es diese Erfahrung verniedlichen. Was dieser Anteil aber wirklich will, ist, er will in seinem Schmerz gesehen werden. Er will, dass es Konsequenzen gibt und dass das Unrecht als Unrecht anerkannt wird. Dieser Anteil hält nicht an der Vergangenheit fest, weil er rachsüchtig ist, sondern weil er sich Verantwortungsübernahme und innere Würdigung wünscht. Und dann haben wir noch den Kämpferanteil in uns. Der sagt dir, wenn du jetzt loslässt und dich nach vorne richtest, dann wirkt das, als hättest du den Kampf verloren. Und dieser Anteil ist häufig geprägt von alten Überlebensmustern. Ich darf nie klein beigeben. Ich muss standhalten, ich muss durchhalten. Oder auch die Überzeugung, wenn ich jetzt nachgebe und mich innerlich mit dieser Situation aussöhne, dann gewinnt automatisch der andere. Und hier ist im ersten Schritt nicht Frieden das Ziel, sondern Recht behalten wollen. Nicht ohnmächtig sein, nicht erneut benutzt oder betrogen zu werden, weil loslassen wirkt dann hier wie eine Kapitulation. Aber in Wahrheit braucht dieser Kampfmodus eine neue Definition von Stärke. Stärke heißt nicht zu kämpfen, sondern in dem Fall Stärke heißt, ich weiß einfach, wann ich mich von der Last der Vergangenheit befreien darf. Dann haben wir noch einen Bindungsanteil in uns. Wenn ich loslasse, bin ich ganz alleine. Hier zeigt sich ein ganz alter Schmerz. Wenn ich nicht mehr an das Unrecht denke, wenn ich nicht mehr an die Person denke, die ich hasse, wo ich vielleicht noch auf eine Rückkehr hoffe, bin ich dann überhaupt noch in Verbindung mit der Person? Und gerade wenn Bindungstrauma oder Verlustängste in uns wirken, dann wirkt es so paradox, aber dann halte ich lieber an dem Menschen fest, der mich verletzt hat, der mir wehgetan hat, als das große schwarze Loch der endgültigen Trennung zu fühlen. Und Hass, Groll und Schmerz sind dann manchmal noch die letzte Form von Kontakt und damit Verbindung. Dann gibt es noch den sinnsuchenden Anteil. War das dann alles wert, wenn eine Beziehung, Freundschaft oder die Lebensphase schmerzhaft endet? Dann entsteht oft ein existenzieller Zweifel. Wenn ich jetzt loslasse, war dann alles umsonst? Dieser Anteil sucht einen Sinn im Geschehen, einen inneren Abschluss, einen Bogen, damit die Geschichte rund wird. Und solange das nicht möglich ist, hält er fest. Und da müssen wir dieser ganzen Geschichte einen anderen Sinn geben. Nicht das, was ich investiert habe, damit am Ende alles gut wird, sondern was habe ich gelernt, was nehme ich mit und was will ich nie wieder. Und dann haben wir noch den Loyalitätsanteil. Wenn ich loslasse, verrate ich mein früheres Ich. Gerade wenn wir so viel investiert haben, Zeit, Liebe, Kraft, fällt das Loslassen noch schwerer, weil es sich so anfühlt, als würde man den eigenen Einsatz entwerten. Wie konnte ich so lange dabei bleiben? Wie konnte ich so blind sein? Und wenn ich loslasse, gebe ich vielleicht zu, dass es falsch war. Und dieser Anteil hält fest, um sich selbst nicht zu verlieren und um nicht erneut mit Scham oder Selbstzweifeln konfrontiert zu werden. Und das macht es so schwierig zu sagen, ach, Schwamm drüber, ich vergesse es einfach. Loslassen gelingt halt so lange nicht, wie ein Teil von uns immer noch nach Gerechtigkeit dürstet, um Würdigung kämpft, vielleicht noch Bindung sucht, Sinn sucht und sich selbst einfach treu bleiben will. Und was hilft, diese Anteile überhaupt mal bewusst wahrzunehmen und mit ihnen in Beziehung und in Kontakt zu treten, ihnen zuzuhören und ihren Botschaften zu lauschen und ihnen auch eine ganz klare Botschaft mitzugeben. Wir müssen nicht vergessen, aber wir dürfen trotzdem frei werden. Und Verbitterung ist eine Einladung zur Selbstermächtigung, weil sie zeigt uns ganz stark, wo wir verletzt sind, wo wir blockiert sind. Und genau dort, an diesen Stellen, können wir hinsehen und uns bewusst heilen. Verbitterung ist also auch nochmal eine Einladung dazu, den eigenen Schmerz ernst zu nehmen, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen und auch aus der Opferrolle auszusteigen. Es gibt noch. Aus einer Verbitterung kann auch eine posttraumatische Verbitterungsstörung werden. Verbitterung ist erstmal eine normale Reaktion auf negative Erfahrungen und sie kann sich zu einer chronischen Verbitterungsstörung entwickeln, wenn wir es nicht schaffen, diese Erfahrung zu integrieren und sie damit zu verarbeiten. Und die Symptome einer chronischen Verbitterungsstörung sind dann eher ein dauerhaftes Gefühl der Hilflosigkeit, sich immer wieder dem Ereignis oder dem Verursacher ausgeliefert zu fühlen. Also dieses Gefühl, ich kann nichts tun, ich bin ausgeliefert, ich kann mich nicht wehren. Dann können innerlich Aggression und Wut entstehen, die weit über die Phase der Wut in der Trennungsverarbeitung hinausgeht. Also es ist so ein Dauerzustand. Dann gibt es oft eine gereizte, traurige oder depressive Grundstimmung. Man zieht sich vielleicht auch zurück. Schlafstörungen können auftreten, Konzentrationsschwierigkeiten und eine insgesamt komplett resignierte Haltung, dass man überhaupt nichts mehr in seinem Leben verändern kann und wir rasseln dann in diesen Freeze-Modus, in dem Funktionsmodus, wo wir wirklich morgens, wann schon wieder ein neuer Tag und nun abends fragen, oh, schon wieder geschafft. Und Professor Dr. Michael Linden hat ein Buch über Verbitterung und die posttraumatische Verbitterungsstörung geschrieben. Und er hat einen YouTube-Beitrag mit Verbitterung oder auch die Unfähigkeit zu vergeben betitelt. Und Verbitterung ist die natürliche Reaktion auch auf eine Kränkung. Ich kränke mit der Situation oder der Person. Aber was genau kränkelt denn da in mir? dass uns Unrecht geschehen ist, ist ja nur der Anlass. Aber es ist dieses Gefühl, damit entwertet worden zu sein oder auch eine Demütigung erlebt zu haben. Und in der Folge entsteht einfach eine tiefe Enttäuschung den Männern, den Frauen oder dem Leben gegenüber. Und dieses Gefühl oder diese Demütigung hinterlässt dann vielleicht noch ein Gefühl der Scham oder der Wertlosigkeit. Und das ist nicht nur das Ego, was da kränkelt, was sich entwertet, übergangen, verletzt, nicht gesehen oder ohnmächtig fühlt. Verbitterung ist eher noch wie ein seelisches Fieber, ein Zeichen, dass etwas im Inneren entzündet ist, nicht verarbeitet und nicht verdaut. Und das ist ein tiefer Einschnitt in das eigene Selbstbild. Wenn man sich selbst vielleicht als stark, als gerecht, als liebevoll oder loyal wahrnimmt und jemand dich ungerecht behandelt, betrügt oder deine Grenzen verletzt, dann wird natürlich dieses eigene Selbstbild erschüttert mit der Frage, wie konnte mir das passieren? Ich habe doch nur Gutes in die Beziehung getragen. Und manchmal sind es auch so unbewusste Verträge, die wir in uns tragen. Wenn ich loyal zu dir bin, dann wirst du auch loyal zu mir sein. Und wenn dieser innere Vertrag, der vielleicht auch durch ein Eheversprechen besiegelt wurde, gebrochen fühlt, dann gerät unser komplettes inneres Ordnungssystem ins Wanken, weil die Kränkung wirkt halt auch noch wie ein Kontrollverlust. Was gibt mir noch Sicherheit, wenn nicht ein Versprechen? Und dann kommt natürlich noch dazu dieses innere Wertegefühl. Kränkungen nagen an unserem innersten Wert und dann schleicht sich vielleicht ganz leise der Gedanke ein, war ich nicht gut genug? Was hätte ich besser machen können? Und diese Verbitterung schützt uns ein Stückchen vor diesem Wertegefühl, indem es sich abschottet und dann brauche ich meiner eigenen Scham nicht zu begegnen. Und gerade dann auch, wenn Kränkungen von Menschen, von sehr nahestehenden Menschen kommen, dann trifft uns das bis ins Knochenmark, weil unser Gefühl von Zugehörigkeit und unser Gefühl von Sicherheit, ich bin sicher in Verbindung, wird hier komplett auf den Kopf gestellt. Und dann ist dieser Begriff, ich bin völlig fassungslos, ich bin schockiert und genau das beschreibt ja auch, wir verlieren unsere Fassung. Also wir rasseln komplett aus dem Sicherheitsgefühl im Leben. Und das ist wiederum etwas, was auf der Ebene des Nervensystems passiert. Und genau auf dieser Ebene müssen wir dann auch wieder Sicherheit in uns kreieren. Wenn wir sehr lange verbittert sind, dann sind einfach in diesem Zustand Gefühle eingefroren. Gefühle von Enttäuschung, mit Ohnmacht, aber auch eine tiefe Traurigkeit, die sich hinter der Wut oft noch versteckt. Aber sie sind eingefroren, das heißt, sie sind ohne Ausdruck, sie sind ohne Bewegung, ohne Lösung. Und Verbitterung ist ein Stück weit auch Trauer, die zu lange eingesperrt gewesen ist oder Wut, die keinen Kanal gefunden hat und Hoffnung, die aufgegeben wurde, ohne dass sie wirklich einen würdigen Raum der Trauer gefunden hat. Und wenn wir verstehen, dass Verbitterung ein Angriff gewesen ist auf etwas Wertvolles in uns und uns würdigen, dass wenn wir eine Verbitterungswolke vielleicht spüren, in uns zu tragen, dass es ein Anteil ist, der uns schützen möchte, uns aber nicht daran hindert, wenn wir weitergehen wollen, unter dieser Schutzmauer der Verbitterung zu graben und dann auch die Trauer, den Schmerz, die Enttäuschung, aber auch vielleicht eine Sehnsucht, die hochkommt, zu durchfühlen. Und dann kommt etwas in Bewegung, dann kann die Starre sich lösen und etwas Neues kann entstehen. Und das ist zum einen erstmal ganz viel Selbstmitgefühl für die verletzten inneren Anteile, aber auch eine neue Klarheit und vor allem das Wichtigste, eine neue Handlungsfähigkeit. Und aus Sicht des Nervensystems haben wir 4 Möglichkeiten, mit einer Kränkung umzugehen. Und das ist einmal die Kampfreaktion. Die Person geht dann eher nach außen. Sie versucht, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen, indem sie angreift, indem sie konfrontiert oder auf Rache sind. Gedanken wie, so lasse ich mich nicht behandeln, dir werde ich es zeigen. Starke Gefühle einhergehend von Wut, Empörung, Groll. Die Strategie ist dann Kritik, Sarkasmus, Schuldzuweisung, Recht haben. Und diese Bitterkeit bleibt oft einfach als offene Feindseligkeit oder zynischer Schutzpanzer bestehen. Und diese Energie ist heiß, sie ist geladen, aber nie wirklich gelöst. Und bei der Fluchtreaktion, hier wird der Schmerz vermieden, durch Ablenkung, durch Rückzug oder auch durch Perfektionismus. Es geht darum, dieser unangenehmen Konfrontation zu entkommen. Gedanken wie, ich will damit nichts zu tun haben, ich lenke mich einfach ab. Gefühle von Angst und vor allem einer großen Rastlosigkeit, aber auch einer Hilflosigkeit gehen damit einher. Und die Strategie ist dann Überaktivität, viele neue Projekte. Und diese Form der Verbitterung oder Kränkung wird dann wegorganisiert. Aber sie wirkt wie ein leises Gift im Hintergrund. Und sie ist oft spürbar im Misstrauen oder wenn wir dann zur Ruhe kommen, in einer großen inneren Leere. Wenn wir in den Fries, in den Erstarren-Modus geraten, dann friert das System ein. Wir bleiben stehen, sprachlos, entgeistert, regungslos, emotional taub und diese Kränkung gefriert sprichwörtlich in Körper und Geist. Gedanken wie, ich verstehe gar nicht, was hier passiert ist, ich kann nichts tun, es fühlt sich an, als würde so ein ICE über dich hinwegrasen. Gefühle von Taubheit, von einer großen Leere, von einer Hoffnungslosigkeit. Und dann ist eher die bei der Erstarrung, wir kommen nicht mehr in Bewegung, also viel Rückzug, nichts mehr sagen, verstummen, es versteht ja eh keiner. Und diese Bitterkeit ist so eingefroren. Und sie zieht sich wie ein grauer Schleier durch alles. Es ist dann wirklich alles nur noch grau. Und dann gibt es noch den Anpassungs-, den Fawn-Modus. Diese Reaktion auf Kränkung versucht, die Situation zu beruhigen, indem man sich anpasst, beschwichtigt oder sich selbst die Schuld gibt. Weil es ist immer noch besser, dann hatte ich es ja in der Hand, als mich dieser Ohnmacht zu stellen. Und diese Kränkung wird dann eher umgedeutet. Ich war wahrscheinlich viel zu sensibel, Gedanken, ich hätte es anders machen müssen, ich hätte nicht so schwierig sein, ich hätte weniger fordern müssen. Gefühle von Schuld, Scham, aber auch diese Angst vor Ablehnung kommt da ganz stark durch. Die Strategie hier ist dann Harmonie herstellen, sich klein machen, Bedürfnisse zurückstellen. Und diese Form der Bitterkeit wird nach innen gefressen, als stille Selbstverleugnung. Und dieser innere Groll, der sich dann gegen einen selbst richtet, mündet sehr häufig in einer totalen körperlichen Erschöpfung. Alle vier Typen im Nervensystem erleben die Kränkung, die gleiche Ausgangssituation, aber sie wird komplett unterschiedlich verarbeitet, ist nicht das richtige Wort. Es wird aus dem Überlebensmechanismus damit versucht, umzugehen. Und Verbitterung entsteht halt, wenn die Kränkung nicht gesehen, gehalten und verarbeitet werden kann, sondern sich stattdessen in einem dieser Überlebensmuster festsetzt. Und es gibt natürlich noch den gewünschten Zustand im Nervensystem, den ventral-vagalen Zustand. In diesem Zustand ist unser Nervensystem nicht im Überlebensmodus, sondern es ist in einer Haltung von Verbindung zu mir selbst, vom Mitgefühl zu mir selbst und in einer inneren Stabilität. Und hier wird diese Kränkungserfahrung nicht als Verbitterung abgespalten oder verdrängt, sondern bewusst durchfühlt, gehalten und verarbeitet. Und Gedanken, die dann in einer solchen Situation auftreten, sind dann eher, ja, die Situation hat mich tief verletzt, ich darf das ernst nehmen, aber ich kann mich mit den Anteilen, der verletzt ist, selbst verbinden, statt reflexhaft zu reagieren. Und was hat diese Kränkung in mir berührt? Und welcher alte Schmerz liegt vielleicht noch darunter? Und am langen Ende, ich kann mich schützen, ich etabliere für mich neue Grenzen und gleichzeitig aber offen bleiben. Und wenn wir in diesem stabilen Modus unterwegs sind, dann spüren wir die Trauer, die damit einhergeht, auch die Enttäuschung, die damit einhergeht. Aber wir ersticken nicht mehr in diesem Schmerz. Und wir sind in einer Form von innerer Klarheit und Selbstmitgefühl, das war nicht in Ordnung und ich darf mich abgrenzen. Und vielleicht auch aus einer milden Perspektive ein Verständnis für ein Gegenüber, ohne sich aber selbst zu verraten. Und oftmals, wenn wir in diesen Zustand kommen, dann löst sich dieser eingefrorene Schmerz und dann kommt auch nochmal ein tiefer Ohnmachtsschmerz. Und in dem Moment verbinden wir uns mit dem Anteil, der komplett handlungsunfähig gewesen ist. Und wenn wir uns erlauben, nicht zu kämpfen oder zu fliehen, sondern hier zu sein mit dem, was ist, dann integrieren wir diese Erfahrung. Und dieser Weg ist kein Weg der Schwäche, sondern ist die bewusste Wahl, nicht weiter aus einem Schutzpanzer oder aus der alten Wunde heraus mein Leben weiterzuführen, sondern zu verarbeiten und mit der eigenen inneren Wahrheit und Klarheit weiterzugehen. Es gibt als Lösung, in Anführungszeichen, für die Verbitterung auch die Weisheitstherapie. Und diese Therapieform nutzt Ansätze aus der Weisheitspsychologie, um Betroffenen halt zu helfen, mit den Erfahrungen umzugehen und eine neue Perspektive zu entwickeln. Und die 5 Etappen der Weisheitslehre aus dem Weg der Verbitterung sind zum einen anerkennen, was ist, ohne es schön zu reden und ohne sich selbst niederzumachen. Ja, es hat mich zutiefst verletzt und ja, ich hätte mir etwas anderes gewünscht. Und die Realität wirklich anzunehmen, nicht aus einer Resignation, sondern aus einer Ehrlichkeit. Und Anerkennen dessen, was ist, ist kein Aufgeben, sondern es ist der Beginn von Würde, das, was in mir wirklich los ist, zu würdigen. Und dann geht es natürlich auf die Ebene der Gefühle, ohne mit den Gefühlen zu verschmelzen oder darin stecken zu bleiben. Ich fühle die Wut, ich fühle die Trauer, ich fühle die Enttäuschung und ich bleibe mir in mir verankert, anstatt das Gefühl wegzudrücken oder in Hass zu verwandeln, erlaubst du dir, diese Gefühle wirklich bewusst zu spüren. Und so entsteht dann auch ein Raum zwischen dem Gefühl und meiner automatischen Handlung aus dem Überlebensmuster. Und in diesem Raum werden wir wieder frei und verbinden uns mit dem Hier und Jetzt. Und oftmals ist es ja so, das, was uns zugefügt wurde, wir konnten es nicht kontrollieren. Ich konnte es nicht kontrollieren. Es kam ja wie aus dem Nichts. Und ich höre dann auch oft, es hat mir das Genick gebrochen oder damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wir können das Leben nicht kontrollieren, wir können andere Menschen nicht kontrollieren. Und das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Erfahrungen, mit denen wir lernen dürfen, umzugehen. Aber was wir sehr wohl können, ist, ich kann nicht bestimmen, welchen Weg eine andere Person wählt, aber ich kann bestimmen, welchen Weg ich wähle. Und du kannst für dich klare Grenzen setzen, alte Muster reflektieren, vor allem gut für dich sorgen und so entsteht eine neue Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit. Ein weiterer Punkt, auf den gehe ich gleich nochmal ein, ist das Thema Vergeben. Nicht um des anderen Willen, sondern um deinetwillen. Vergeben heißt loslassen, was dich gefangen hält. Nicht, weil ein anderer das verdient hat, sondern weil du frei sein willst. Und vergeben heißt nicht verharmlosen, sondern es ist eine Entscheidung, den Schmerz nicht mehr länger zu deinem Zentrum zu machen und damit offen zu sein für einen Neubeginn ohne diesen Rucksack der Vergangenheit. Und dann gibt es noch in der Weisheitstherapie den letzten Punkt, dass wir einen Sinn finden. Nicht im Geschehen, weil es gibt keinen Sinn. Diese Erfahrung hat wehgetan und sie ist nicht sinnvoll und ich brauche sie auch nicht nochmal in meinem Leben. Aber der Sinn ist im Wachstum. Sie hat mich zu mir zurückgeführt und manchmal ist der einzige Sinn zu sagen, trotz der Erfahrung erschaffe ich mir ein liebens- und lebenswertes Leben. Egal wie ungerecht das Leben gewesen ist, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir die innere Wahl treffen, dass der einzige Sinn darin ist, trotz dieser Erfahrung ein glückliches Leben zu führen, dann ist das der einzige Sinn an dieser Erfahrung, dass du aus diesem Schmerz und aus dieser Verbitterung herauswächst. Und diese Weisheitspsychologie, das ist kein Zustand, sondern es ist eine Entscheidung, immer wieder. Die Verbitterung sagt, mir wurde etwas genommen. Und die Weisheit sagt, ich nehme mir das zurück, was ich verloren geglaubt habe. Und da tauchen wir nochmal tiefer ein. Was meinst du denn, wurde dir durch diese Erfahrung genommen? Ist es deine Unbeschwertheit? Ist es dein Lachen? Ist es das Gefühl von Sicherheit in Menschen, in Beziehungen? Ist es dein Selbstwert? Ist es deine Lebensfreude? Ist es dein Gefühl von Unversehrtheit, dein Vertrauen in die Liebe, in die Menschen? Lass uns mal kurz innehalten, nicht um in der Wunde zu verweilen, sondern um bewusst zu benennen, was dir geraubt wurde. Weil wenn du es nicht benennen kannst, dann kannst du es dir auch nicht zurückholen. Und welches Grundbedürfnis wurde hier verletzt? Wurde dein Bedürfnis nach liebevoller Nähe, nach emotionaler Sicherheit, nach gesehen, gehört werden, nach respektvollem Umgang, nach Verlässlichkeit, nach Halt in stürmischen Zeiten verletzt? Und hattest damit dein Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Würde oder Respekt verletzt? Und wenn wir das, je klarer wir das benennen können, umso mehr können wir es nachbeeltern, Reparenting, so ist der Begriff. Heilung beginnt dort, wo wir uns das geben, was wir uns so sehr von einem anderen gewünscht haben, um die Wunde wieder zu heilen. Und wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen, nicht aus einem Schuldgefühl heraus, weil du schuld warst an dieser Erfahrung, sondern weil du heute die Verantwortung übernimmst und neu entscheiden darfst, wie du diesen inneren Anteilen begegnen möchtest. Und was braucht dein verwundeter Anteil jetzt gerade? Und wie kannst du heute gut für dich sorgen? Und vor allem, welche Haltung will ich mir selbst gegenüber ab heute einnehmen? Wenn zum Beispiel dein Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit verletzt würde, dann kannst du heute beginnen, dir selbst Sicherheit zu schenken. Und Sicherheit kreieren wir, indem wir klare Grenzen haben. Ich habe bei einer Meditation, die ich auch immer in der Masterclass Grenzen mache, und sie ist, glaube ich, in einem Podcast auch, wo es um den inneren Garten geht, mein innerer Raum, hat der überhaupt Grenzen? Hat der Türen? Oder kann da jeder reinstiefeln und mich verletzen? Und auch die liebevolle Selbstzuwendung. Habe ich Raum in meinem Garten für mich? Kümmere ich mich um mich? Und welche Beziehungen tümmeln sich in meinem Garten? Gibt es Beziehungen, die mich nähren, die mich unterstützen und die mich liebevoll auf meinem Weg begleiten? Und nicht die Erfahrung selbst hat dich gebrochen, sondern ein Teil in dir, dessen Bedürfnisse unerfüllt gewesen sind. Und du kannst dir aber heute selbst das geben, was damals gefehlt hat. Und darin liegt deine eigene Kraft, deine eigene Würde und die Rückverbindung zu dir selbst. Und ich möchte auch nochmal auf die Macht der Vergebung eingehen. Es gibt zwei Wege aus der Verbitterung. Das eine ist die Weisheitslehre. Also es gibt auch noch mehr, aber das sind so die zwei Typen. Das andere ist Vergebung und Versöhnung. Und nicht versöhnlich zu sein, heißt nicht, du bist verbittert. Es heißt auch, integer zu sein. In unserer Kultur, vor allem in diesen spirituell angehauchten Kreisen, wird Vergebung oft wie ein Ehrenabzeichen getragen. Als wäre Verzeihen das höchste Ziel. Aber echte Vergebung kann nur aus einem wahrhaft verdauten Schmerz entstehen. Alles andere ist spirituelle Umgebung. Sei nicht märtyrerhaft, als wie du es tatsächlich fühlst. Und wenn wir den Schmerz gewandelt haben und wir wirklich in Frieden sind, dann kommt Vergebung und vielleicht auch der Wunsch nach Versöhnung oder zumindest mit einem mitfühlenden Blick wieder auf ein Gegenüber gucken zu können, von ganz alleine. Und nicht vergeben zu können oder noch nicht vergeben zu können, das ist kein Mangel. Es ist ein Ausdruck deiner Selbstachtung, dass du nicht über deinen aktuellen Gefühlszustand hinwegstiefelst. Und das ist dann deine innere Stimme, die dir jetzt vielleicht gerade sagt, ich weigere mich, eine Geschichte schön zu färben, die für mich nicht schön gewesen ist. Und das ist keine Unversöhnlichkeit, sondern das ist jetzt gerade deine Klarheit. Und das ist Heilung, die sich nicht in Watte packen lässt. Und du bist nicht durch, weil du noch spürst, was war. Du bist sehr durch, weil du vielleicht auch eben nicht schön reden musst. Und vielleicht liegt da auch ein souveräner Frieden drin, der nicht darauf angewiesen ist, dass sich alle am Ende nochmal in den Armen liegen. Und Vergebung und Versöhnung ist ein differenzierter Weg. Vergebung ist erstmal ein innerer Akt der Befreiung. Ich entziehe der Vergangenheit die Macht über mein Jetzt. Und Versöhnung ist ein Beziehungsgeschehen. Ich öffne mich für einen neuen Anfang mit einem Gegenüber, wenn ich wirklich spüre, dass mein Groll im Herzen sich transformiert hat. Und für die Versöhnung braucht es zwei. Und Vergebung ist ein reiner Akt, den ich geschehen lasse. Und wenn wir nochmal auf die Sicht des Nervensystems gehen, der Kampftyp will oft nicht vergeben, weil es sich für ihn wie eine Kapitulation anfühlt. Aber wenn wir Vergebung als Akt der Selbstermächtigung erkennen, ich bin nicht mehr im Krieg, dann kann es zu einer eigenen Befreiung aus dem Kampfmodus werden. Und der Kampftyp geht nur in Versöhnung, wenn er sich nicht entwertet fühlt. Und hierzu braucht es eine aufrichtige Reue und auch eine Veränderungsbereitschaft vom Gegenüber. Sonst bleibt die Tür zu. Beim Fluchttyp, der die Auseinandersetzung eher vermeidet, auch mit dem Schmerz, wird die Vergebung sehr oft übersprungen. Es bleibt eher beim Abwenden. Und echte Vergebung bedeutet hier, ich wende mich aber mir und dem Schmerz zu, nicht dem anderen und ich laufe nicht davon. Und Versöhnung ist beim Fluchttyp nur möglich, wenn wirklich eine große Sicherheit besteht, sonst wird die Nähe wieder als Bedrohung erlebt und dann kann eine Versöhnung auch retraumatisierend wirken, wenn alte Muster einfach übersprungen werden. Beim Erstarrten-Typ, der braucht Zeit. Der braucht ganz viel Zeit, um überhaupt zu fühlen. Und Vergebung kann für den Erstarrten-Typ sehr heilsam sein, weil sie aus dieser Taubheit herausführt, ich spüre wieder, auch wenn es erstmal unangenehm ist, aber ich spüre wieder und mit dem Spüren kommt auch eine Lebendigkeit. Und die Versöhnung oder der Versöhnungswunsch kann für diesen Freeze-Typ gefährlich werden, wenn er zu früh erzwungen wird, wenn der Körper oft noch im Nein-Modus ist, obwohl der Kopf vielleicht schon Frieden will. Und gerade beim Freeze-Typ ist die Integration des Körpererlebens so essentiell. Beim Vorn-Typ, der ja auch gerne als People-Pleaser bezeichnet wird, da sind wir oft in der Vergebung, da wird sehr oft voreilig vergeben, um wieder Harmonie herzustellen, auch im Inneren, aber ohne innere Verarbeitung. Und dann springen wir über Wut und Groll und all das, was in uns ja unangenehm ist, was sich nicht harmonisch anfühlt, hinweg. Und dann wird Vergebung zu einer Strategie, um nicht fühlen zu müssen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge, die Vergebungsfalle. Hör sie dir gerne nochmal an, wenn du das Gefühl hast, dass du immer recht schnell in die Harmonie zurückkehren willst. Und auch der Vorn-Typ geht sehr häufig und schnell in die Versöhnung, bevor, und das ist der entscheidende Punkt, ein Gegenüber überhaupt Verantwortung genommen hat. Hier braucht es eine ganz klare Unterscheidung. Versöhnung gibt es nur, wenn du dich ebenfalls bewegst, Reue zeigst und überhaupt verstanden hast, was mich verletzt hat. Weil ansonsten stiefeln wir über unseren inneren Kompass, der sich verletzt fühlt, hinweg, in der Hoffnung, wenn wir uns versöhnen, ist das Pflästerchen drüber geklebt. Wenn wir aber in unserem sicheren Zustand sind, verbunden sind, in diesem ventralvagalen Zustand, dann passiert Vergebung aus einer Klarheit, aus einem Mitgefühl und sie wird aus einer inneren Reife entschieden. Nicht aus Schuld oder Pflicht, sondern aus einem inneren, ich halte nicht mehr an der Vergangenheit fest, ich erlaube mir frei zu sein. Und erst in diesem Zustand ist auch in meinen Augen eine wirkliche Versöhnung überhaupt erst möglich, weil wir brauchen dazu eine emotionale Sicherheit in uns, wir brauchen geheilte Wunden, wir brauchen einen Selbstkontakt und dann natürlich auch ein Gegenüber, welches auch bereit ist, die Verantwortung für seinen Teil an der Situation zu übernehmen. Und dann kann man sich treffen auf einer neuen Ebene, nicht dort, wo wir uns verloren haben, sondern wo wir gewachsen uns neu begegnen. Und so oft ist der Wunsch nach Gerechtigkeit, der noch lange in uns nachwirkt, Karma. Ich kann das Unrecht, was mir geschehen ist, nicht ändern. Der einzige Punkt, den ich ändern kann, ist, dass ich entscheiden kann, wie viel Raum diese Geschichte in meinem Leben einnimmt. Und Groll ist so oft ein Versuch, die Vergangenheit umzuschreiben. Doch jede Energie, die dorthin fließt, fehlt als Energie für das eigene Leben. Und wahre Gerechtigkeit entschied nicht durch Bestrafung, sondern dadurch, dass du dich nicht länger von dieser Situation definieren lässt. Und vielleicht wählst du mal eine neue Perspektive. Gerade, ich habe es im letzten Coaching auch wieder erlebt, so viele Frauen, die so viel Verantwortung für das Scheitern übernommen haben, sich komplett schuldig fühlen, weil sie betrogen, verlassen oder sonst etwas wurden und sich die einzige Frage gestellt haben, was habe ich falsch gemacht? Und vielleicht drehen wir mal die Perspektive. Was, wenn das gar nicht gegen dich gerichtet ist, sondern vielmehr über die Person aussagt, die dir diesen Schmerz zugefügt hat? Statt es als persönliche Zurückweisung zu sehen, betrachte es als Ausdruck einer Unfähigkeit, Verantwortung zu tragen, ein wertvolles, ethisches, loyales Commitment dir gegenüber zu leben. Und das ist kein Mangel in deinem Wert, der hier sichtbar ist, sondern die Verantwortung geben wir bitte komplett zurück auf ein Gegenüber. Und das ist das Geschenk, was du an dich selbst machen kannst. Loslassen, sprich integrieren, verarbeiten und dann geh weiter. Akzeptanz bedeutet nicht, dass es fair ist. Es bedeutet, dass du dir selbst erlaubst, trotz allem frei und erfüllt zu leben. Und ich hoffe, diese Folge konnte dich ein Stückchen einladen, dass du mit deinem erfahrenen Unrecht nicht alleine bist und dass du erkennst, dass du die Wahl hast. In der Definition von Silke Brand gibt es sauberes Leid und schmutziges Leid. Sauberes Leid ist das, was dir widerfahren ist. Und das können wir verarbeiten, wenn wir die Gefühle, die damit einhergehen, den Schmerz, die Wut, den Hass, die Rachegefühle, die Ohnmacht, die Traurigkeit, die Fassungslosigkeit und die ganze lange Kette, dieses damit habe ich nicht gerechnet, wirklich integrieren. Und schmutziges Leid entsteht dort, wo wir festhalten, im Groll verweilen, wo wir verhaftet sind mit dem Erlebten, wo wir das noch bekämpfen, und dann wird Schmerz zu Unfrieden. Und das ist wie ein zäher Schatten, der dich durch dein ganzes Leben zieht. Und sich auszusöhnen mit dem Leben, mit der eigenen Geschichte, mit dem, was war, bedeutet nicht, es gut zu heißen, was passiert. Und es bedeutet schon gar nicht, dass du in irgendeiner Form Schuld hast oder dass du das verdient hast oder was auch immer. Es bedeutet, dich selbst davon zu befreien, von dieser Schwere, von dieser Endlosschleife aus Fragen, aus Schuld, aus Wut. Und nur so wird dein Neubeginn möglich, der unbelastet ist. Und ja, das geht. Das eigene Herz wieder weich werden zu lassen und sich dem Leben wieder zu öffnen. Das ist Herzheilung, Traumaheilung und der Weg der Integration aller verletzten Anteile. Und zum Abschluss der Folge lade ich dich herzlich ein, mal einen Moment die Augen zu schließen, innezuhalten und nachzuspüren, womit bist du noch nicht in Frieden? Welche Person oder Situation taucht jetzt gerade vor deinem inneren Auge auf? Und manchmal tauchen in dem Moment ganz alte Kamellen auf, die wir so weit weggedrückt haben. Und genau diesen dürfen wir ganz liebevoll, achtsam, mit ganz viel Mitgefühl integrieren, damit ein wirklicher, tieferer, innerer Frieden in dir entsteht. Und ja, egal, wer da jetzt aufgetaucht ist, ich lade dich herzlich ein zum SOS-Kompaktkurs, wo wir einen gelingenden Umgang mit den Gefühlen, wo wir tief in Schuldgefühle einsteigen, wo wir eine Masterclass zum Thema Grenzen, wo wir in die Wunden einsteigen, in die Bedürfnisse, die zur Heilung führen. Und der nächste Start ist am 1. September. Du kannst aber gerne schon für dich, wenn du jetzt schon starten willst, alleine die Lektion durcharbeiten. In Workbook ist es alles vorhanden und am 1. September starten wir gemeinsam. Ich freue mich darauf, dich wieder ein Stück mehr durch deine Trennung und vor allem zurück zu dir selbst zu begleiten, in deinen inneren Frieden, in deine Harmonie und in deinen Neubeginn. Und ich weiß, dass das möglich ist und du schaffst das. Alles Liebe für dich.